Deutschlandfunk Interview.
Es gibt also feine oder vielleicht sogar deutliche Unterschiede zwischen Joe Biden und Emmanuel Macron. Macron will die Ukraine nicht zu einem Kompromiss drängen, wie gehört, aber er sagte im Interview mit dem Fernsehsender ABC, Verhandlungen mit Putin seien noch möglich. Carlo Masala ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Hallo, Herr Masala.
Einen schönen guten Tag.
Wie sehr liegen Ihrer Wahrnehmung nach der französische Präsident und der amerikanische beim Thema Ukraine auseinander?
Also, wenn man die Rhetorik sich betrachtet, die gestern an den Tag gelegt worden ist, dann muss man sagen, sie liegen eigentlich gar nicht so weit auseinander. Beide betonen, dass Kiew zu nichts gezwungen werden soll, dass Kiew keinen Diktatfrieden erhalten soll. Aber es ist schon festzustellen, dass bei Macron die Tendenz besteht, hier Russland mehr entgegenzukommen, das zeigt ja auch seine Reise zu Putin, als der amerikanische Präsident, der sehr klare Vorbedingungen stellt für den Fall, dass er mit Putin über die Ukraine reden sollte.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass Macron Putin mehr entgegenkommen will?
Das liegt natürlich daran, dass die Ukraine geografisch näher ist an Europa und dass die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts für die europäischen Staaten in wirtschaftlicher Natur größer sind, als sie für die USA sind. Also hier muss man ganz einfach feststellen, Europa ist natürlich von den Auswirkungen dieses Konfliktes in einem weitaus stärkeren Maße betroffen, als es die Vereinigten Staaten sind. Hier steigen die Gaspreise, in den Vereinigten Staaten sinken sie. Hier gibt es Inflation, die irgendwie bei, zumindest in Deutschland, bei 10% liegt. Das ist alles nicht, worunter die Vereinigten Staaten gerade zu leiden haben. Und das, glaube ich, erklärt die unterschiedliche Einstellung und Haltung zwischen Frankreich und den USA. Zudem muss man bei Macron auch sagen, seit den Wahlen in Frankreich hat Macron zumindest ein Parlament, das in Fragen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik jetzt keine zentrale Rolle spielt. Aber er hat ein Parlament natürlich, in dem sowohl die extreme Linke als auch die extreme Rechte sitzt, eine große Mehrheit hat und Putin-Freunde sind.
Welche Linie, Herr Masala, ist denn jetzt die richtige? Die von Joe Biden, eine eher härtere, oder die von Macron?
Ich glaube weiterhin, dass die von Joe Biden die richtigere ist, weil letzten Endes gilt noch einmal dieser zentrale Grundsatz. Also Russland rückt ja von seinen Forderungen bislang nicht ab. Es läuft gerade wohl über die Ticker, dass das Telefonat zwischen Bundeskanzler Scholz und dem russischen Präsidenten, das heute oder gerade stattgefunden hat, dass eines dieser Ergebnisse ist, dass Wladimir Putin dort sagt, die deutsche Unterstützung für die Ukraine, die politische, militärische, hätte ihn dazu veranlasst, von Verhandlungen Abstand zu nehmen. Russland beharrt noch immer darauf, dass es am Ende dieses Konfliktes über einen Teil des ukrainischen Territoriums verfügt und es kontrollieren kann. Und das ist natürlich eine unakzeptable Position, völkerrechtlich gesehen, für die internationale Stabilität. Und deswegen ist da, glaube ich, die Einstellung von Joe Biden die richtigere als die von Emmanuel Macron.
Auf welcher Basis könnte man denn miteinander verhandeln?
Ich glaube, Biden hat das sehr deutlich gesagt. Am Anfang der Verhandlungen müsste ein Abzug aller russischen Truppen aus der Ukraine stehen. Und dann kann man darüber verhandeln, in welchen Prozess man, in welchen Dialogprozess man über die Krim reingeht, wie man über die Lebensbedingungen der Menschen im Donbass redet und verhandelt. Aber es kann nicht sein, dass Russland am Ende des Tages Territorium bekommt.
Also Sie sagen Rückzug auf die Position vom 24. Februar?
Nee, noch weiter. Das Verlassen sämtlicher russischer Truppen.
Auch der Krim?
Auch der Krim letzten Endes, ja. Die Krim ist eine illegale Annexion. Da haben wir uns alle dran gewöhnt, aber es ist kein russisches Territorium. Das ist annektiert worden.
Aber liege ich dann falsch, Herr Masala, wenn das noch eine, ich will nicht sagen, eine Ewigkeit dauert, aber wenn das die Voraussetzung ist, dass die Russen die Krim räumen sollen, dass wir dann wirklich noch lange auf Verhandlungen warten müssen?
Das muss nicht unbedingt sein. Das hängt natürlich von der militärischen Lage in der Ukraine ab. Wenn es den Ukrainern gelingt, der Russischen Föderation mehr und mehr Territorium abzunehmen, dann kann das durchaus zu einer Situation führen, in der in Russland die Einsicht wächst, dass die Fortführung des Krieges mehr Kosten verursacht als Gewinne. Und dann kann sich die Situation relativ dynamisch entwickeln. Wenn Putin weiterhin festhält, dass er ukrainisches Territorium behalten will, die Ukraine wird das ablehnen, dann wird dieser Krieg noch lange dauern. Ja, in der Tat. Also wir müssen uns jetzt bereits darauf einstellen, dass dieser Krieg noch weit bis ins nächste Jahr dauern wird.
Sie haben eben klar oder erläutert, warum Sie die Position von Joe Biden für die eigentlich angemessenere halten. Wenn wir mal noch interpretieren, dieser Anruf von Olaf Scholz, noch haben wir da keine Stellungnahme aus dem Bundespresseamt oder von seinen oder aus dem Bundeskanzleramt. Also es ist bestätigt, da höre ich gerade, dass es stattgefunden hat. Kommen Sie zu dem Schluss, Macron und Scholz gehen Hand in Hand mit Ihren Ukraine-Vorstellungen?
Nein, ich glaube, das kann man so nicht sagen, dass sie Hand in Hand gehen. Es gibt durchaus Unterschiede. Ich glaube sozusagen, die Ernsthaftigkeit der Unterstützung der Ukraine ist bei Seiten Olaf Scholz größer als beim Emmanuel Macron. Aber letzten Endes teilen sie natürlich das gemeinsame Interesse, dass die ökonomischen Folgen, die dieser Konflikt für Europa hat, und da steht ja Deutschland sehr stark im Zentrum, dass die abzumildern oder zu beenden ein gemeinsames Interesse ist. Da stehen sie nah beieinander.
Ist es falsch, dass der Bundeskanzler mit Putin telefoniert?
Ich halte es nie falsch, sozusagen mit Putin zu telefonieren, wenn man bei diesen Telefonaten klar macht, was die europäischen Positionen sind oder die NATO-Position. Deswegen halte ich Telefonate grundsätzlich nicht für schlecht. Ich weiß, das wird oftmals anders gesehen, aber letzten Endes können wir ja über das Faktum nicht wegdiskutieren, dass Putin in Moskau sitzt und diesen Krieg führt und ihn daran zu erinnern, dass er seitens der Europäer auf die Entschlossenheit stößt, die Ukraine, wie der Bundeskanzler es, glaube ich, vor 2 Tagen gesagt hat, so lange wie nötig zu unterstützen. Diese Nachricht sollte man ihm immer wieder geben und gerne auch persönlich.
Wäre dann auch Joe Biden gut beraten, mit Putin mal ein Telefonat zu führen? Er hat ja Bedingungen formuliert. Erst wenn eine klare Bereitschaft erkennbar ist, dass Putin den Krieg beenden will, dann will er mit ihm reden.
Also ich gehe davon aus, dass es ohnehin amerikanisch-russische Gesprächskanäle gibt.
Aber nicht auf höchster Ebene.
Nee, nicht auf höchster Ebene, das ist in der Tat richtig. Aber sozusagen Biden benutzt halt die Möglichkeiten der öffentlichen Diplomatie. Die wird in Moskau genauso gehört wie ein Telefonat. Also ich glaube, man muss nicht telefonieren, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man telefoniert.
Dieser Satz, der immer wieder verwendet wird vom Bundeskanzler auch, wir verhandeln nicht an der Ukraine vorbei. Die Ukraine entscheidet, wann es soweit ist. Ist dieser Satz wirklich wasserdicht oder wird er hinter den Kulissen dann doch ein bisschen geschoben und vielleicht sogar Selenskyj gedrängt? Dann versuch's doch mal mit Gesprächen.
Also wenn man sozusagen einen klaren Blick auf die Situation in der Ukraine hat, dann wäre es sehr ratsam, dass man Selenskyj nicht zu Verhandlungen drängt. Weil wenn diese Verhandlungen dahingehend ausgeht, dass die Ukraine Territorium verliert, wird Selenskyj nicht mehr Präsident sein. Und die Frage muss man sich stellen, was man dann sozusagen für eine Regierung in Kiew haben will. Weil diese Menschen in der Ukraine sind 9 Monate jetzt bislang durch einen Angriffskrieg gegangen und haben Opfer gehabt, Leiden, die werden nicht akzeptieren, und das zeigen ja auch sozusagen, das zeigt die Stimmung bei der ukrainischen Bevölkerung, dass die Ukraine Territorium dauerhaft verliert. Darüber wird Selenskyj stürzen und fallen. Und es gibt auch in der Ukraine sozusagen verschiedene Lager mit Blick auf den Krieg. Es gibt welche, die gerne ein härteres Vorgehen gegenüber den Russen haben würden. Wir wissen nicht, was dann für eine Regierung ins Amt kommt.
Sie glauben nicht, dass Selenskyj gegenüber der Bevölkerung sagen könnte, ich muss ein wenig auch danach schauen, was meine Verbündeten denken?
Das kann er sagen, aber die Frage ist, wird die Bevölkerung das akzeptieren? Als die Verhandlungen im März bis April oder Mai in Istanbul liefen, hat Selenskyj ja klugerweise gesagt, dass jedes Ergebnis, das möglicherweise aus diesen Verhandlungen kommt, einem Referendum in der Ukraine unterzogen wird, weil er braucht die Unterstützung seiner Bevölkerung. Wenn diese Verhandlungen dahingehend ausgehen, dass sozusagen die Ukraine nicht komplett territorial souverän ist. Also wird das wieder einem Referendum unterziehen. Und das ist natürlich immer mit großen Risiken verbunden. Verliert er es, kann er als Präsident zurücktreten.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat, wie wir eben erfahren haben, mit Präsident Wladimir Putin telefoniert. Der französische Präsident Macron will das noch tun oder vielleicht sogar kommt es zu einer persönlichen Begegnungen. Über die Möglichkeiten und Unterschiede sprach ich mit dem Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität, Carlo Masala. Bedanke mich ganz herzlich. Tschüss.
Ich danke Ihnen.